Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Hoffnung für die deutsche Luftfahrt an Christi Himmelfahrt. Beim Rettungspaket für die Lufthansa scheint es nur noch um Details zu gehen. Diskussionen um die verschärften Auflagen für die Fleischindustrie. Wird hier eine ganze Branche unter Generalverdacht gestellt? Werden Arbeiter diskriminiert? Und Naturkatastrophe in Indien und Bangladesch. Dutzende Tote, Tausende Obdachlose durch einen Zyklon, der mit bis zu 165 Kilometern pro Stunde über die Region gefegt war. Das einige der Themen dieser Sendung und im Hintergrund. Ab 18.40 Uhr geht's dann um das mögliche Ende von Staatsleistungen an die Kirchen. Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, guten Abend. Dass der deutsche Staat der an Corona kränkelnden Lufthansa helfen will, daran bestehen schon seit Wochen kaum noch Zweifel. Aber wie er das tun wird, darum wird noch gerungen. Gestern kam dann die Meldung, dass man kurz vor einer Einigung stehe. Immer wieder dringen mögliche Einzelheiten des Rettungspakets an die Öffentlichkeit. Möglicherweise noch für heute wird erwartet, dass die Bundesregierung der Fluggesellschaft ein offizielles Angebot macht. Brigitte Scholtes bringt uns auf den aktuellen Stand.
Aktuell fortgeschritten seien die Gespräche zwischen der Bundesregierung und der Lufthansa, meldete die Fluggesellschaft in einer Pflichtmitteilung heute Nacht. Gestern Abend schon hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel noch um etwas Geduld gebeten.
Es ist in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen, aber sie muss dann auch fertig sein.
Das vorliegende Konzept sei noch nicht final, heißt es in der Mitteilung der Kranich-Linie. Danach soll die Lufthansa bis zu 9 Milliarden Euro an Stabilisierungsmaßnahmen erhalten. 3 Milliarden Euro sollen von der KfW als Darlehen fließen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird zum zweiten eine stille Einlage leisten und als dritter Bestandteil des Pakets wird er 20% der Aktien erwerben. Das soll geschehen durch eine Kapitalerhöhung. Außerdem soll eine Wandelschuldverschreibung ausgegeben werden, die im Bedarfsfall in weitere 5% plus einer Aktie umgewandelt werden kann. Diese Option würde die Bundesregierung nur im Notfall ziehen, um die Lufthansa vor Übernahmen zu schützen. In diesem Fall nämlich hätte sie dann eine Sperrminorität, könnte also wichtige strategische Entscheidungen blockieren. Damit wäre die Liquidität der Lufthansa erst einmal gesichert. Das Unternehmen muss pro Stunde 1 Million Euro aufwenden, um die laufenden Kosten zu decken. Zum Monatsbeginn hatte die noch etwa 4 Milliarden Euro betragen. Doch die Zeit drängt. Lufthansa sei bis zur Corona-Epidemie erfolgreich und wettbewerbsfähig gewesen, hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr vor 2 Wochen bei der Hauptversammlung gesagt.
Wir sind unverschuldet in diese Krise geraten. Jetzt brauchen wir staatliche Unterstützung. Aber wir brauchen keine staatliche Geschäftsführung.
Der aktuelle Kompromiss würde dies ermöglichen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds soll zwar 2 Vertreter in den Aufsichtsrat der Lufthansa entsenden, damit könnten diese auch das Management mit beaufsichtigen. Die Bundesregierung hätte also eine größere Mitwirkungsmöglichkeit als bei einer von der CDU favorisierten alleinigen stillen Beteiligung, bei der nur Geld geflossen wäre. Die SPD hatte wegen der hohen Finanzmittel eine stärkere staatliche Kontrolle angestrebt. Aber die Sperrminorität käme nun nur im Notfall zum Zuge, dann nämlich, wenn ein Dritter die Lufthansa übernehmen wollte. Zuletzt war der Milliardär Heinz-Hermann Thiele günstig bei der Lufthansa eingestiegen. Er ist noch mit gut 10% deren größter Anteilseigner. Auf Dividendenzahlungen muss der Konzern verzichten. Auch die Vergütung des Managements ist begrenzt, solange der Staat beteiligt ist. Wenn der Staat einsteigt, dann wird er die Aktien über eine Kapitalerhöhung zu einem Nennwert von 2,56 Euro erwerben. Die Altaktionäre haben dann kein Bezugsrecht. Sie können sich also nicht bedienen. Dieser Preis ist sehr günstig. Aktuell notiert die Lufthansa-Aktie um die 8,35 Euro. Das Aktienpaket von bis zu 25% würde den Staat also nur etwa 400 Millionen Euro kosten. Über die Kapitalerhöhung aber müsste noch eine außerordentliche Hauptversammlung entscheiden. Die müsste mit 2/3 Mehrheit zustimmen. Sind mehr als 50% der Anteilseigner anwesend, reicht dazu sogar eine einfache Mehrheit. So steht es im Gesetz zur Einrichtung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Diese Hauptversammlung müsste mit einer verkürzten Frist von 2 Wochen einberufen werden. Bis zur finalen Ausgestaltung zieht sich die Rettung also noch. Außerdem muss auch die Europäische Union der Staatshilfe zustimmen. Die aber ist dem Vernehmen nach gerade gegenüber Deutschland sehr wachsam. Ein Selbstläufer werde das nicht, ist zu hören. Denn weil Deutschland so finanzstark ist, kann es mehr Geld in die Wirtschaft pumpen als die Nachbarstaaten. Die Kommission dürfte also sehr genau prüfen. Und auch die Wettbewerber sind auf der Hut. So hat der Chef des irischen Billigfliegers Ryanair schon angekündigt, er werde gegen die, wie er sie nennt, staatlichen Fluggesellschaften juristisch vorgehen. Ryanair wird gegen diese Staatshilfen vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Aber es wird einige Jahre dauern, bis wir diese Fälle gewonnen haben werden. Kurzfristig aber dürfte dies einen staatlichen Einstieg nicht behindern.
Die Bundesregierung als Lufthansa-Retter, ein Beitrag von Brigitte Scholtes. Zu diesem Thema hören Sie auch den Kommentar um 19.05 Uhr. Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines hat sich übrigens mit den Beschäftigten auf ein Sparpaket geeinigt, bei dem die Mitarbeiter zeitweise auf bis zu 15% ihres Gehalts verzichten. Die Fluglinie will so bis 2024 rund 300 Millionen Euro beim Personal einsparen. Nach einer Einigung mit dem Bordpersonal gab es laut einer Mitteilung der AOA von eben heute auch ein Ergebnis für das Bodenpersonal. Und wieder gibt es Corona-Infizierte in einem Fleischbetrieb. Im niedersächsischen Dissen ist das Virus bei 54 weiteren osteuropäischen Mitarbeitern nachgewiesen worden. Das hat der Landkreis heute mitgeteilt. Damit ist die Zahl der Infizierten in dem Zerlegebetrieb auf 146 gestiegen. Der Betrieb wurde nun für zunächst 2 Wochen geschlossen. Dass gerade in der Fleischindustrie etwas passieren muss in puncto Arbeitsschutz, auch in den Unterkünften, wird durch diesen Fall umso deutlicher. Und das Bundeskabinett hat ja reagiert. Gestern hat schärfere Auflagen für die Fleischindustrie beschlossen. Aber die durchzusetzen, das wird gar nicht so einfach. Reaktionen von Gudula Geuter.
Es sind Eckpunkte, die gestern das Bundeskabinett zur Verbesserung der Zustände in der Fleischindustrie vorgelegt hat. Und auch wenn es für die geplanten Verschärfungen viel Zustimmung gibt, zeigt sich, das anstehende Gesetzgebungsverfahren ist kein Selbstläufer. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich am Abend in der ARD grundsätzlich offen für Verschärfungen, betonte aber gleichzeitig:
Es ist in der Tat so, dass wir das auch in Europa besser durchsetzen müssen. Ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, was wir für Europa tun, und zwar zu Recht tun, mit viel Unterstützung, mit viel Hilfe, auch mit deutschem Steuergeld dann in der Bürgschaft, dann sollten wir auch versuchen, solche Standards dann generell in Europa zu diskutieren, sodass wir dann auch Fairness und Gleichheit in ganz Europa haben und nicht nur in Deutschland.
Allerdings steht, was die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie betrifft, Deutschland europaweit besonders in der Kritik. Kern des gestern beschlossenen Plans ist ein Verbot von Werkverträgen in den Großschlachtbetrieben. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, hatte das gestern so begründet.
Wir haben in Fleischfabriken zum Teil 50, zum Teil 80% im Moment in Werksverträgen. Und wir haben diese Konstruktion von Sub-Sub-Sub-Unternehmen mit dem Ergebnis, dass oftmals auch Arbeitsschutzregelungen, auch soziale Regelungen schlicht und ergreifend für die Behörden nicht mehr nachvollziehbar und kontrollierbar sind.
Würde man es hier schlank verbieten, müssten wir mit unseren Schlachtstandorten wahrscheinlich abwandern.
Drohte am Abend im ZDF Friedrich Otto Ripke für den Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft. Er bezieht sich dabei offenbar weniger auf die Bedingungen als die Kosten. Bernd Rixinger, Co-Vorsitzender der Partei Die Linke, kontert:
Ich halte das für eine leere Drohung. Sie beiden die Menschen überdurchschnittlich aus mit schlechten Arbeitsbedingungen, schlechten Löhnen, keinerlei Rechten und kassieren dann noch eine Menge Geld für die Unterkünfte. Diese Praxis muss beendet werden.
Andere sehen Gefahren. Im Deutschlandfunk lobt der CDU-Agrarpolitiker Albert Stegemann grundsätzlich den Kabinettsbeschluss. Er wolle auch die Fleischindustrie nicht in Schutz nehmen.
Es geht mir nur darum, dass natürlich auch die Schlachtkapazitäten für die Landwirtschaft von Bedeutung sind. Und wenn uns Nutztierhaltung in Deutschland wichtig ist und auch eine tierartgerechte Nutztierhaltung wichtig ist, dann brauchen wir eben auch Schlachtkapazitäten.
Stegemann sieht das Hauptproblem zwar in einer, wie er es nennt, mafiösen Struktur bei den Dienstleistern, die Arbeitskräfte etwa aus Rumänien vermitteln und Unterkünfte bereitstellen, fragt sich aber gleichzeitig, ob Arbeitnehmer ohne sie kämen.
Dann stellt sich eben die Frage, ob dann eben eine Rekrutierung seitens der Schlachtunternehmen tatsächlich möglich ist oder ob wir sehenden Auges in einen ganz erheblichen Fachkräftemangel in der Fleischindustrie sehen werden.
Er hoffe auf Einfluss im parlamentarischen Verfahren. Kritik gibt es dabei auch von der anderen Seite. Gewerkschaften begrüßen zwar den Plan, Werkverträge in der Sparte teilweise zu verbieten. Das Eckpunktepapier geht aber weiter, unter anderem mit höheren Bußgeldern von bis zu 30.000 statt bisher 15.000 Euro.
Das ist gelinde gesagt ein Witz, weil das die Fleischbarone locker aus der Portokasse bezahlen.
Wertet im ZDF Freddy Ajan von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten. Das Eckpunktepapier sieht außerdem stärkere Kontrollen vor. Der CDU-Politiker Stegemann betont, dass hier noch zielgenauere Lösungen gefunden werden müssten, gerade was Unterkünfte betrifft. Wenn es nicht um Werkswohnungen gehe, setze hier das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung Schranken.
Gudula Geuter mit Stimmen zu den Auflagen des Bundeskabinetts für große Fleischbetriebe. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie suchen offenbar mehr Menschen Hilfe wegen diskriminierender und rassistischer Vorfälle. Nach Informationen von WDR und Süddeutscher Zeitung haben sich seit Februar deutlich mehr Opfer als vorher bei Beratungsstellen gemeldet. Arne Hell.
Für Menschen mit Behinderung gibt es Ausnahmen, falls sie aus medizinischen Gründen keinen Mundschutz tragen können. Trotzdem werden sie in solchen Fällen offenbar immer wieder nicht in den Supermarkt oder in die Straßenbahn gelassen. Solche Beschwerden bei Opferberatungsstellen nehmen zu. Allein bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gab es seit Februar knapp 200 Anfragen mit klarem Bezug zu Corona. Am Anfang der Pandemie wurden dabei vor allem Attacken auf asiatisch aussehende Menschen gemeldet. Sie wurden nach Angaben von Opferberatern etwa beleidigt, bespuckt, gezielt angehustet oder mit Desinfektionsspray besprüht. Der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rassistischer Gewalt gibt an, dass die Vorfälle mit zunehmender Dauer der Pandemie gewalttätiger würden. Dort geht man von einer hohen Dunkelziffer aus, weil viele Opfer keine Anzeige erstatten würden. In einem Fall in Berlin wurde ein koreanisches Paar Ende April in einer U-Bahn angegriffen. Die Polizei ermittelt.
Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Menschen im Land davor gewarnt, sich von Extremisten vereinnahmen zu lassen, gerade mit Blick auf die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Thorsten Huhn.
Demokraten sollten immer respektvoll miteinander diskutieren und jeden sachlichen Protest ernst nehmen, sagte Maas der Zeitung Welt. Wenn aber radikale Extremisten und Antisemiten Demonstrationen benutzten, um zu hetzen und zu spalten, dann sollte jeder deutlich mehr als nur 1,5 Meter Abstand halten. Maas sagte weiter, wer ohne Maske, ohne Mindestabstand und ohne jede Rücksicht auf andere Verschwörungstheorien in die Welt schreie, der verwechsle Mut mit blinder Wut und Freiheit mit blankem Egoismus. Der SPD-Politiker mahnte, die Freiheiten des Grundgesetzes, auf die sich die Demonstranten beriefen, fänden ihre Grenze in der Freiheit unserer Mitmenschen. Am kommenden Wochenende sind erneut in mehreren Städten Demonstrationen gegen die staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geplant. Nach Erkenntnissen der deutschen Sicherheitsbehörden versuchen vielerorts Rechtsextremisten, die Proteste für sich zu nutzen.
Passend zum Thema Verschwörungsmystiker und Impfgegner, CSU-Chef Markus Söder rechnet nicht mit einer Impfpflicht gegen das Coronavirus in Deutschland, aber mit klaren Empfehlungen, für welche Gruppen das Impfen gut wäre. Das sagte Söder dem Münchner Merkur. Die aktuelle Debatte um die Einführung einer Impfpflicht halte er für absurd. Wir haben ja noch nicht mal einen Impfstoff. Wenn es einen gibt, werde ich mich auf jeden Fall als einer der Ersten impfen lassen, so Söder. Das Rettungspaket für die Lufthansa haben wir zu Beginn der Sendung schon angesprochen. Es steht kurz vor der Versendung, aber es ist ja nicht nur die Luftfahrtbranche, die unter der Corona-Krise leidet. Fast alle Branchen sind direkt oder indirekt betroffen. Deshalb will die Bundesregierung mit einem Konjunkturpaket helfen ab Anfang Juni. Einzelheiten dazu hat jetzt Finanzminister Olaf Scholz genannt. Anja Günther.
Scholz erklärte in einem auf Twitter veröffentlichten Kurzvideo, Unterstützung sollten vor allem jene Branchen bekommen, die in der Corona-Krise weiterhin große Probleme haben.
Die Kultur zum Beispiel, Veranstalter, Schausteller, Gaststätten, Hotels, die Busunternehmer, die Schwierigkeiten haben, weil das mit den Schülertransporten gerade nicht klappt oder mit den Ausflügen am Wochenende, die Reisebüros. Das wird eine große Aufgabe sein.
Was das alles in konkreten Zahlen heißt, sagte Scholz nicht. Darüber wird in der Koalition zu reden sein. Der SPD-Politiker verspricht aber, dass die Bundesregierung mit dem Konjunkturpaket auch dafür sorgen will, die Einkommen der Bürgerinnen und Bürger zu stabilisieren, besonders die von Familien. Scholz setzt zudem auf sichere Perspektiven für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Die Kurzarbeit, die so erfolgreich ist, muss auch weiter diese Aufgabe leisten können. und es geht um die Zukunft.
Es müsse aufwärts gehen mit Konjunktur und Wirtschaft, so Scholz. Das betonte gestern in der ARD-Sendung Maischberger die Woche auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Söder machte klar, was für ihn jetzt neben der Eindämmung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus die entscheidende Frage ist.
Wie wir den Start in die Wirtschaft zu einer wirtschaftlichen Stärkung schaffen und wie es uns gelingt, eine zweite Welle, die hundertprozentig kommen wird, jedenfalls nach Einschätzung aller Experten, wie wir darauf reagieren können.
Am 2. Juni treffen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD, um über das Konjunkturprogramm zu beraten. Wieder muss ein neues Milliardenstabilisierungspaket finanziert werden. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken kann sich vorstellen, dass dazu auch Besserverdienende herangezogen werden durch eine stärkere Besteuerung. CSU-Chef Söder dagegen lehnt Steuererhöhungen ab. Und sieht sich da auf einer Linie mit der Bundeskanzlerin. Angela Merkel erklärte gestern nach einem Treffen mit Vertretern internationaler Wirtschafts- und Finanzorganisationen, in der nun folgenden Phase der wirtschaftlichen Erholung sei es wichtig, das Wirtschaften zu erleichtern.
Und nicht etwa durch höhere Steuern dann dazu beigetragen wird, dass man den Aufschwung wieder einschränkt, beschränkt oder sogar zum Stillstand bringt.
Und was wollen die großen deutschen Wirtschaftsverbände? Sie haben bereits eine Wunschliste vorgelegt. Unternehmenssteuern runter, Solidaritätszuschlag komplett und für alle abschaffen, nur zwei von vielen Vorschlägen. Zumindest bei der Union dürften die Verbände damit auf offene Ohren stoßen.
Anja Günther über Details zum geplanten Konjunkturpaket der Regierung für Branchen, die besonders von der Corona-Krise betroffen sind. Noch schlimmer als in Deutschland leiden die Menschen in den USA unter den Auswirkungen der Pandemie. Gut 93.000 Tote laut Johns Hopkins Universität, mehr als 1,5 Millionen Infektionen insgesamt. Und auch die Zahlen vom Arbeitsmarkt sind katastrophal. Arthur Landwehr.
2,4 Millionen Menschen mussten sich in der vergangenen Woche in den USA arbeitslos melden. Damit stieg die Zahl derjenigen, die seit Beginn der Corona-Pandemie ihren Job verloren haben, auf 39 Millionen. Noch keine Daten gibt es allerdings, wie viele Menschen ihren Arbeitsplatz zurückhaben. Seit fast überall die Einschränkungen gelockert wurden, Geschäfte, Restaurants und Dienstleister wieder geöffnet haben. Die Schätzungen des Arbeitsministeriums gehen derzeit weiter davon aus, dass die Arbeitslosenrate im Mai 20% erreichen könnte. Eine Studie der Stanford University sagt zudem voraus, dass mehr als ein Drittel der verlorenen Arbeitsplätze niemals zurückkommen wird. Unterdessen ist politischer Streit über die Verlängerung des erhöhten Arbeitslosengeldes entstanden, das vielen derzeit über die Runden hilft. Die Demokraten verlangen dafür ein paar zusätzliche Monate, die Trump-Regierung will es aber auf jeden Fall Ende Juli auslaufen lassen. Ihr Argument, es sei mit bis zu $600 pro Woche zu hoch. Der Anreiz, wieder zur Arbeit zu gehen, werde damit genommen.
Die wirtschaftlichen Folgen sind relativ leicht messbar. Die Daten zu den tatsächlichen Infektionen oder Toten aufgrund von Covid-19 sind da schon schwieriger zu bekommen. Und es gibt noch die Auswirkungen der Virusepidemie, die fast gar nicht quantifizierbar sind. Die auf die Bildung, auf die Gesundheit, auf das gefühlte Glück der Menschen, auf soziale Aspekte und auf häusliche Gewalt, wie ein Blick in die Türkei offenbart. Christian Butgereit aus Istanbul.
Efte Kal bleibt zu Hause. Was eigentlich eine fürsorglich gemeinte Aufforderung ist, um der Corona-Gefahr zu entgehen, entpuppt sich für immer mehr Frauen und Kinder in der Türkei als Martyrium. Während die Straßenkriminalität vor allem während der Ausgangssperren an den Wochenenden abnahm, stieg die häusliche Gewalt. In der Millionenmetropole Istanbul nach Angaben der Polizei im März um mehr als ein Drittel gegenüber dem Vorjahresmonat. Ähnlich sieht es in anderen Großstädten aus, etwa in Izmir. Zu den Leidtragenden dort gehört die 24-jährige Burcu Keskin, die in Wirklichkeit anders heißt.
Weil mein Mann keine Arbeit mehr hat, war er die ganze Zeit zu Hause, zu Tode gelangweilt und hat sich dann irgendwie Drogen besorgt.
Während Burcu das erzählt, sitzt sie auf einem schmalen Bett in einem heruntergekommenen Hotelzimmer. Ihre dreijährige Tochter versucht ihr eine Puppe in die Hand zu drücken. Doch Burcu holt tief Luft und erzählt unter Tränen, was ihr Mann ihr angetan hat.
Er hat angefangen, mich zu schlagen und zu missbrauchen, hat gesagt, er er wird mich an ein Bordell verkaufen. Ich sei eine Hure und er würde mich töten und unsere Tochter auch und den Rest der Familie.
Burcu rief daraufhin die Gendarmerie, die ihr half, das Haus zu verlassen. In Burcus Heimatstadt Izmir gibt es zwar Schutzeinrichtungen für Frauen, doch die sind überfüllt, sagt Sevgi Akgül vom Verein Frauensolidarität Izmir. Während der Corona-Krise gingen beim Notfalltelefon des Vereins etwa doppelt so viele Anrufe ein wie üblich.
Frauen leiden vor allem unter der klassischen Rollenverteilung, die besagt, dass sie im Haushalt für alles zuständig sind. Außerdem leiden sie unter häuslicher Gewalt. Es gibt nur wenig Stellen, wo sie Hilfe bekommen können. Deshalb führen die meisten ihr Leben so weiter, anstatt sich Hilfe zu holen.
Mit ihrer Tochter in ein überfülltes Frauenhaus zu gehen, das kam für Burcu nicht in Frage, aus Angst vor Corona. Deshalb nahm sie ihr letztes Geld und zog erst einmal in das Hotel. Um Frauen wie Burcu zu helfen, suchten der Verein Frauensolidarität und die Stadt Izmir gemeinsam nach Lösungen, sagt Nilay Kökelinç. Sie ist Stadträtin und Vorsitzende des Gleichstellungsausschusses.
In dieser Situation braucht es besondere Maßnahmen. Für die Frauen, die dringend Schutz benötigen, nehmen wir gerade ein neues Gästehaus in Betrieb. Die ersten Frauen sind bereits eingezogen.
Auch die Zentralregierung in Ankara habe Hilfe angekündigt, sagt Stadträtin Kökelinç. Doch darauf könne sie nicht warten. Schließlich gehe es darum, schnell und gleichzeitig vorsichtig zu handeln.
Solange die Corona-Krise anhält, achten wir auf soziale Distanz und Hygiene und darauf, dass Masken getragen werden. Wir planen auch, ein weiteres Schutzhaus für Frauen zu eröffnen. Weil der Bedarf so groß ist, werden wir das jetzt beschleunigen.
Burcu geht in dem schäbigen Hotelzimmer inzwischen das Geld aus. Das Angebot, in eine der neuen Schutzeinrichtungen zu ziehen, nimmt sie gerne an.
Was soll ich sonst tun? Hier kann ich mich ja nicht bewegen. Deshalb habe ich nochmal beim Frauenhaus angerufen. Sie sagten, wenn ich wollte, könnte mich die Gendarmerie dorthin bringen.
Burcu kann vorübergehend durchatmen. Anders als sie sind viele Frauen gar nicht in der Lage, bei einer Notfallnummer anzurufen oder unbemerkt das Haus zu verlassen.
In der Türkei ufert die häusliche Gewalt auch durch die Corona-Einschränkungen weiter aus. Ein Beitrag aus Istanbul von Christian Buttgereit. Das wahre Ausmaß der Schäden wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Das Ausmaß der Schäden, die der Zyklon Amphan in Indien und Bangladesch angerichtet hat. Mitten in der auch dort vorherrschenden Corona-Pandemie. Mindestens 80 Menschen sind ums Leben gekommen. Silke Dietrich.
Kein Strom, kein Netzwerk, kein Trinkwasser. Die Menschen an der Nordküste von Indien und im Süden von Bangladesch hatten eine schlaflose Nacht, als der Zyklon Amphan stundenlang über sie hinweggefegt ist. Mit, wie User es in den sozialen Netzwerken beschreiben, apokalyptischen Regenfällen, Sturmfluten und Windböen mit bis zu 180 Stundenkilometern. Menschen aus den betroffenen Regionen haben Videos gepostet, vor allem aus der Stadt Kolkata, die es besonders hart getroffen hat. Funken sprühen über die Straßen hinweg. Der Wirbelsturm hat sämtliche Stromkabel zerrissen, die offen im Regen hin und her peitschen. Auf anderen Videos sind Dächer zu sehen, die durch die Luft wirbeln. Busse, die sich ohne Fahrer über die Straßen schieben. Bäume, die unzählige Autos und Häuser zertrümmert haben. Durch den starken Regen stehen Teile der Stadt knietief unter Wasser. Die Menschen in der Hauptstadt von Westbengalen sind verzweifelt. Lokale Fernsehsender interviewen sie vor den Ruinen, die ihnen noch geblieben sind. Ich habe mein Haus verloren, erzählt diese Frau. Ich bin komplett nass, ich habe nichts zu essen. Ich habe keine Ahnung, wie es für uns weitergehen soll. Behördensprecher sagen, auch in den Küstendörfern sei vieles zerstört worden. Journalisten der Nachrichtenagentur AP haben am Morgen einige Dörfer in Westbengalen erreicht. Das ist der Bundesstaat in Indien, in dem der Zyklon zuerst auf Land getroffen ist. Mein Haus ist zerstört, sagt ein Dorfbewohner. Wir mussten uns zu den Nachbarn rüber retten. Wir haben seit vielen Stunden nichts gegessen. Es sieht aus wie in einem Krieg, so zitieren indische Medien die Regierungschefin von Westbengalen. Egal, was ich gesehen habe, sagt Mamata Banerjee, Gebiet für Gebiet wurde verwüstet. Noch könnten längst nicht alle Orte von Rettungsteams aufgesucht werden. Viele Brücken in der Region sind weggeschwemmt, Inseln von der Außenwelt abgeschnitten. Daher ist auch noch nicht klar, wie viele Menschen bei dem starken Zyklon zu Tode gekommen sind. Immerhin sind in den Tagen vor dem Wirbelsturm mehr als 3 Millionen Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Behörden in Bangladesch und in Indien haben sich in den letzten 2 Jahrzehnten beim Katastrophenschutz enorm verbessert. Im Jahr 1999 waren bei einem Superzyklon an der Küste vom Golf von Bengalen mehr als 10.000 Menschen gestorben. Das sollte sich nie mehr wiederholen. Jetzt allerdings stehen die Menschen in Indien und Bangladesch vor einer erneuten Herausforderung. In beiden Ländern steigen die Zahlen von Infektionen durch das Coronavirus. Freiwillige Helfer in den Auffangstationen berichten, dass der nötige Abstand zwischen den Menschen kaum eingehalten werden könne.
Silke Dietrich über den Zyklon Amphan in Indien und Bangladesch. Und jetzt bei mir im Studio Marina Schweizer mit dem Sport ohne Wettkampfergebnisse, aber mit einer Entscheidung, die Hoffnung macht, dass es bald wieder doch Wettbewerbe geben könnte.
Ja, richtig. Die dritte Fußballliga soll am 30. Mai starten. Das hat nach vielen offenen Streitigkeiten heute der Deutsche Fußballbund verkündet. Ein Machtwort vom Verband, aber möglicherweise noch nicht das letzte Wort in dieser Sache. Martina Knief berichtet.
Nach vielen, teilweise sehr kontrovers geführten Diskussionen ist jetzt auch ein Datum für den Restart der dritten Liga gefunden worden. Die Liga allerdings ist sehr gespalten. Die Mehrheit für die Wiederaufnahme der Spiele ist nur knapp. Der Hallische FC, der 1. FC Magdeburg und Carl Zeiss Jena sprachen sich mit dem Verweis auf behördliche Regelungen in ihren Bundesländern unter anderem für einen Saisonabbruch aus. Hierin liegt auch noch das Problem der Rückkehr in den Spielbetrieb, denn es müssen die politischen Verfügungslagen berücksichtigt werden. Sollte einem Verein für ein Heimspiel nicht sein gewohntes Stadion zur Verfügung stehen, müsste dieser gemäß Statuten in ein anderes Stadion ausweichen. Zudem musste der Rahmenterminkalender angepasst werden, denn die noch ausstehenden 11 Spieltage werden ab dem 30. Mai durchgehend in englischen Wochen absolviert und der letzte Spieltag ist für den 4. Juli vorgesehen. Danach folgt noch die Aufstiegsrelegation. Deutlich einfacher verlief die Regelung in der Frauenfußball-Bundesliga. Geschlossen stimmten die Vereine für den Liga-Neustart am 29. Mai. Die noch ausstehenden 6 Spieltage können bis Ende Juni absolviert werden.
In der dritten Liga der Männer könnte sich das Ganze noch hinziehen, weil schon jetzt einige Vereine rechtliche Schritte prüfen. Etwa Jena oder auch der Hallische FC, wie Thorsten vom Wege berichtet.
Ralf Heskamp, sportlicher Leiter des Hallischen FC, bestätigte gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk, dass sein Verein rechtliche Schritte gegen die Entscheidung in Erwägung ziehe.
Ja gut, ich sag mal, Juristen müssen da mal schauen, wie das ist, weil wir das unfair finden, zumal auch jetzt in jedem Bundesland ja verschiedene Verordnungen gibt. Die einen, die können schon frühzeitig anfangen mit dem Training, die anderen erst spät, wie bei uns in Sachsen-Anhalt. Und am Anfang hieß es ja, alle Mannschaften müssen mindestens 3 Wochen ins Mannschaftstraining gehen können. Dann waren es 2 Wochen und jetzt sind es anscheinend, also bei uns ja nur 3 Tage. Und das ist ja wie Wettbewerbsverzerrung und das kann einfach nicht sein.
Die Gemengelage gestaltet sich, juristische Auseinandersetzungen hin oder her, ohnehin schwierig. In Halle und Magdeburg beispielsweise darf noch immer kein Mannschaftstraining durchgeführt werden. Halles potenzieller Gegner Preußen Münster teilte mit, die Hygieneregeln des Deutschen Fußballbundes im Preußenstadion nicht umsetzen zu können. Gleiches gilt auch für den HFC, der im und am eigenen Stadion kostenintensive Umbauten vornehmen müsste. In Thüringen ist der Spielbetrieb bis Anfang Juni überhaupt nicht gestattet, sodass die Begegnung zwischen dem tabellenletzten Carl Zeiss und dem Chemnitzer FC am Pfingstsonntag definitiv nicht im Ernst-Abbe-Stadion stattfinden wird.
Die Möglichkeit, das alles durchzudiskutieren, gibt es am Montag bei einem außerordentlichen virtuellen Bundestag des Deutschen Fußballbundes. Die Teams müssten aber schon an diesem Wochenende ins Quarantäne-Trainingslager, wenn das alles nach den festgeschriebenen Hygieneregeln gemacht werden soll. Die ganze Mannschaft von Zweitligist Dynamo Dresden ist ohnehin schon in Quarantäne nach einem positiven Corona-Fall. Jetzt wurde ein weiterer Spieler positiv getestet. Was das bedeutet, berichtet Jan Günther.
Für den betroffenen Spieler geht die Quarantäne damit in die Verlängerung. Auch ein Mitglied des Trainer- und Betreuerstabs muss weitere 14 Tage daheim bleiben, weil eine enge Kontaktperson Corona-positiv getestet wurde. Man habe damit rechnen müssen, dass in der 5. Testreihe weitere Fälle ans Tageslicht kommen würden, kommentierte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Der weitere Fall in der Mannschaft sei ein Beleg dafür, dass das Dresdner Gesundheitsamt trotz des enormen öffentlichen Drucks im höchsten Maße professionell und verantwortungsbewusst gehandelt habe. Dynamo plant für den kommenden Samstag die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Am Montag wird das Team ins Hotel ziehen und sich in der von der Deutschen Fußballliga vorgeschriebenen Isolation auf das für die Dresdner erste Spiel nach der Corona-Zwangspause vorbereiten. Die Heimpartie gegen den VfB Stuttgart ist angesetzt für den 31. Mai.
So viel zum Fußball. IOC-Präsident Thomas Bach hat sich in der britischen BBC gegen olympische Geisterspiele im kommenden Jahr ausgesprochen. Olympia ohne Zuschauer sei nicht das, was man wolle, sagte der Deutsche. Aber dass die verschobenen Sommerspiele wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen ausgetragen werden könnten, das wollte Bach dennoch nicht gänzlich ausschließen. In Sport am Feiertag um 19.10 Uhr geht es um sowas wie das Gegenteil von Spitzensport und das große Geld wie im Fußball. Wir kümmern uns um die Kleinsten in der Gesellschaft, Bewegungsmangel bei Kindern in der Corona-Krise. Wie schlimm ist das wirklich? Welche Risiken stecken drin und wie kommt man da wieder raus?
Vielen Dank, Marina Schweizer. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören und noch einen schönen Abend, einen schönen Restfeiertag wünscht Tobias Ullmeier.